und damit auseinandersetzen. Ab Vers 19, jetzt lesen wir in Matthäus Kapitel 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Man kann diese Stelle von zwei Perspektiven betrachten. Beide sind korrekt. Aber ich möchte uns diese zwei Perspektiven vorstellen. Du kannst vielleicht die betrachten von, schau, was du nicht tun sollst. Du sollst nicht Mammon lieben. Vielleicht bist du heute da und du denkst, was ist überhaupt Mammon? Hoffentlich werden wir das auch erklären können. Oder Schätze auf Erden sammeln. Das sollst du nicht tun. Man kann so auf das Nicht fokussiert sein. Oder tu das nicht. Das ist schlimm, das ist böse, das ist wertlos. Und natürlich sollen wir das verstehen. Aber bitte schauen diese Stelle, was der Herr Jesus sagt, wir tun können. Was uns zur Verfügung steht als seine Kinder. Welche Möglichkeit wir haben in ihm. Wir haben das Vorrecht in Christus Jesus, Schätze zu sammeln, die in der Ewigkeit bestehen. Wow! Und da viel wird davon abhängen, wie wir diese Welt und die Ewigkeit überhaupt betrachten, wie wir das sehen, wie wir das verstehen. Lass uns ganz kurz, sehr kurz, weil ich weiß, es ist schwer für mich, nicht zu lang zu reden über die frühere Predigten, aber diese Stelle hat einen Zusammenhang. Wir fangen nicht einfach hier an mit nichts davor. Jesus spricht diese liebe Leute an und sagt, jetzt spreche ich über diese Welt. Bis jetzt haben wir zum Beispiel die Seligpreisungen betrachtet. Er spricht Menschen an und sagt, du bist glückselig, wenn du eben arm bist, wenn du trauerst, wenn du sanftmütig bist, wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest, wenn du barmherzig bist, wenn du ein reines Herz hast, wenn du friedfertig bist, wenn du um der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst. Da haben wir uns damit ganz ausführlich auseinandergesetzt, diese Seligpreisungen. Das ist die Herzenseinstellung von einem Bürger des Reich Gottes. So sollen unser Herzen eingestellt sein. Und wenn unsere Herzen dann auch so eingestellt sind, dann werden wir nicht nur die Verbote in der Schrift wahrnehmen, wie Jesus sagt, ihr habt gehört, ich sage euch. Aber dann ist es nicht einfach, okay, ich will keinen Ehebruch begehen. Das will ich nicht, keine Frage. Aber ich will noch den nächsten Schritt gehen. Ich will nicht mal eine Frau oder an einen Mann schauen und ihn begehren. Ich will nur für meine Frau, für meinen Ehemann Augen haben. Ich will treu sein. Das ist der Ziel, nicht einfach Ehebruch vermeiden, sondern Treue haben in meinem Herzen. Liebe in meinem Herzen für meine Frau oder für meinen Mann. Und Jesus spricht eigentlich die Auswirkungen an, wenn unsere Herzenseinstellung so ist. Und dann wurde er gefragt eben, wie sollen wir beten? Und er sagt, so sollt ihr beten. Und Jesus sagt, erstmal steigst du ein mit Gott als dein Vater. Du kannst nicht zu ihm kommen, wenn er nicht dein Vater ist. Und dass er tatsächlich auch im Himmel ist. Er ist Gott. Du hast ein richtiges Gottesbild. Und dann deine Anliegen, die Bitten, die du vor Gott bringst, fangen nicht mit deinen persönlichen Wünschen an. Was will ich? Und wir alle haben gewisse Dinge, die wir gerne hätten. Nicht alles falsch. Manches sehr, sehr gut und sogar gesund. Aber damit fangen wir nicht an. Wir fangen an mit Gott und seinen Namen. Sein Name soll geheiligt werden. Sein Reich soll kommen. Übrigens, Jesus sagte zukünftig, ja. Und da ganz, sogar als er gegangen ist, sagte, das kommt noch, ist noch nicht da. Dein Wille geschehe. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ich brauche nur für heute Brot. Ich brauche nicht Brot für 10 Jahre. Das wird sowieso schimmeln in 10 Jahren. Ich brauche es nur für heute. Herr, ich bin abhängig, Tag ein, Tag aus. Vergib uns unsere Schuld. Und so wie wir auch die anderen Menschen Vergebung spenden und geben. Also ich habe ein vergebungsbreites Herz und ich brauche deine tägliche Vergebung und Reinigung. Führe uns nicht in Versuchung, errette uns von dem Bösen. Du hast diese wirklich gottzentrierte Fokus in unserer Gebete. Es ist ein Herz, das auf Gott schaut und nicht auf sich selbst. Es ist frei. Es muss nicht auf sich selbst schauen, weil manche Dinge in unserem Leben können wir nicht verändern. Die sind einfach so. Und wenn wir auf Gott schauen und was er durch und in uns machen will, dann sehen wir, welche Möglichkeiten uns eigentlich eröffnen dadurch. Er gibt uns auch in unserem beschränkten Zustand Kraft und Fähigkeit und die Möglichkeit, Dinge zu tun, die für die Ewigkeit wertvoll sind. Das ist eine tolle Sache. Und dann schließt er das Gebet ab mit eben, ihm gebührt die Ehre in allem. Reich, Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Leben dreht sich nicht um mich, es dreht sich um den Herrn. Es dreht sich um meinen Schöpfer und es geht mir persönlich sogar am allerbesten, wenn ich mein Leben um den Herrn herum sozusagen aufbaue, wenn er im Zentrum ist, wenn er für mich alles bestimmt, wenn er den Steuerrad oder Lenkrad in der Hand hat und ich lasse zu, dass er mein Leben leitet und führt. Und sein Wort ist mein Leuchte, mein Tagesleuchte, die Leuchte für meinen Weg. So, jetzt, wie wirkt sich diese Herzenseinstellung auf mein Leben, meine Lebensziele aus? So, wenn ich diese Seligpreisung betrachte und genau das ist, wie ich mein Herz, das Herz, das ich habe und das ich haben will, dass ich darin wachsen möchte, dass ich da Veränderung haben will, wenn ich dieses Gebet in meinem Leben tatsächlich pflege und sage, ja, so will ich beten. Das sind meine Prioritäten. Wie wirkt sich das dann auf unser Leben aus? Und Jesus spricht als erstes eben irdische Werte an und himmlische Werte und dann als nächstes spricht er interessanterweise Ängste an. Wie wird das auswirken auf die Ängste, die ich in diesem Leben habe? Die Dinge, die mir Sorgen bereiten. Es wird uns eine völlig neue Ausrichtung geben. Und ich finde dieses Bild interessant. Da ist ein Mann und der denkt. Und auf einer Seite denkt er an das Kreuz, an Jesus. Der andere denkt ja an, jetzt das ist natürlich ein bisschen amerikanisch, also ein Dollar-Symbol. Wir hätten da besser ein Euro-Symbol, aber ich habe dieses Bild nicht finden können. Und ich bin kein guter Grafiker. So, es ist immer noch ein Dollar. Aber Geld, ja, irdisches oder geistliches. Ist es übertrieben zu sagen, genau diese Entscheidung ist die Entscheidung, die wir tagtäglich, eigentlich jede Stunde durch den gesamten Tag treffen muss? Wofür will ich leben? Nicht unbedingt für Geld, aber für irdisches. Geld als Symbol für das, was hier wertvoll ist. Ich glaube nicht, ich hoffe, das ist für euch keine Überraschung, aber ich glaube nicht, dass Euros im Himmel wertvoll sind. Ich glaube nicht, dass würden wir sterben und die Euros mitnehmen können und dann vor Gott stehen und sagen, du, ich habe 3 Millionen Euro, dass der Herr, der eigentlich die ganze Edelsteine geschaffen hat, der Gold hat, er tut seine Straßen im neuen himmlischen Jerusalem mit Gold eigentlich beschichten, nicht mit Asphalt. Und wir stehen da mit unseren 3 Millionen Euro und der wird wahrscheinlich nicht beeindruckt sein. Er wird sagen, das ist lieb, aber ich brauche euer Papier nicht. Ich habe Bäume. Weißt du, das, was wir auf Erden für wertvoll halten, ist nicht bei Gott unbedingt wertvoll, wenn es mit ihm nicht verknüpft ist, verbunden ist. Immer wieder haben wir genau diese Frage zu stellen. Und die Realität ist für uns, immer wieder haben wir eine gewisse Spannung. Weil, lasst uns jetzt alle ehrlich sein, wie geht es uns, wenn wir überhaupt kein Geld haben in diesem Leben? Wie kann man Gott dienen ohne Geld? Wie läuft das? Ist das leicht oder schwer? Es ist schwer. Du brauchst eine gewisse finanzielle Sicherung oder einfach Einkommen, oder? Sonst bist du von allen anderen Menschen abhängig. Und sogar die Bibel sagt, wir sollen arbeiten und unser Lebensunterhalt verdienen, ein ruhiges und stilles Leben führen und nicht von allen anderen Menschen ständig abhängig zu sein. So, wir können nicht so denken, okay, dann ich werde jetzt Mönch und ziehe mich zurück in irgendeinem Kloster und tue jetzt gar nichts und so diene ich Gott, weil ich jetzt ein Armutsgelübde abgelegt habe und jetzt bin ich richtig geistlich. Das ist ja Blödsinn. Steht nirgendwo in der Bibel. Und die Mönche haben genau die gleichen Kämpfe in ihrem Herzen wie Menschen, die herumlaufen. Du kannst dich nicht zurückziehen und meinen, jetzt habe ich keine geistliche oder fleischliche Versuchungen. Die können sogar noch intensiver werden, wenn du alleine bist, sehr lange und sehr viel. Was ist die Lösung? So, heute werden wir diese Spannung hoffentlich miteinander betrachten können und zu einer biblischen Lösung kommen, wie der Herr Jesus uns dann dazu auffordert, und eine Gesinnung zu haben, die eine himmlische Gesinnung ist. Eine neue Denkweise, sogar über die notwendige irdische Dinge, die wir haben. Das Problem, das wir haben, ist, wir legen zu viel Wert auf vergängliche Dinge. Wir brauchen vergängliche Dinge. Wir brauchen sogar Essen. Was ist vergänglicher als unser Essen? Wenn wir es in dem Moment nicht essen, wo wir es gekocht haben, bleibt es nicht besonders sehr lange gut, auch wenn man es im Kühlschrank reingibt. Vielleicht, je nachdem, was das ist, bleibt es ein paar Tage oder eine Woche gut. Aber dann ist es schon alt und nicht mehr nützlich. Sehr viel ist vergänglich in dieser Welt. Und wir legen aber trotzdem so viel Wert auf diese vergänglichen Dinge. Das wollen wir nicht tun. Worauf man Wert legt, zeigt die Ausrichtung des Herzens. Das ist, was wir verstehen dürfen. Wenn ich Wert auf etwas lege, dann zeigt es, dass mein Herz in dieser Sache Wert findet. Und das müssen wir prüfen. Was hat in meinem Herzen tatsächlich Priorität? Worauf lege ich in meinem Herzen tatsächlich Wert, so wie der Herr das möchte? Was soll ich dann tun? Also diene Jesus als deinem Herrn, indem du dein Leben einsetzt, um ewigen Reichtum zu erlangen. Es gibt gewisse vergängliche Dinge, die du hast. Das sind dir und mir tatsächlich vom Herrn anvertraut worden als Werkzeug, nicht als Götze. Okay, es ist ein Werkzeug. Selbst unser Körper ist eine gewisse Art Werkzeug und mit der Zeit wird weniger und weniger stark, ist vergänglich, oder? Und wie ich früher gebetet habe, also gesprochen habe, so manche von uns, die etwas älter sind, schauen zurück und denken, das gibt's ja nicht. Also was ist passiert? Und dann auch körperlich schauen wir zurück und sagen, früher konnte ich das tun und jetzt kann ich das nicht mehr. Ist einfach so. Und man kann das ruhig annehmen, weil das Geistliche ist ewig. Weil diese Ewigkeitsrealität uns große Hoffnung gibt. Der äußerliche Mensch vergeht, der innerliche wird erneut, Tag ein und Tag aus. So, wenn unser Herz mit dem Herrn korrekt, sage ich mal, geeicht ist, korrekt eingestellt ist, dann werden wir diese Welt anders betrachten, als wenn unser Herz falsch oder irdisch oder ja, egoistisch eingestellt ist. Wir wollen unser Herzen auf den Herrn ausrichten, damit wir unsere kurze Lebenszeit, die wir haben, nicht vergeuden, nicht verschwenden, sondern wirklich investieren für was das wertvoll ist. Ich meine, würde jemand dir sagen, du, wenn du mir jetzt 1.000 Euro gibst, dann werde ich es gerne für dich investieren und du wirst alles verlieren. Kannst du mir bitte dein Geld geben? Was würdest du tun mit 1.000 Euro? Oh, 100%ige Verlustmöglichkeit? Wirklich? Ja, gerne. Nimm mein Geld. Würdest du das machen? Ich glaube nicht. Es sei denn, dass du so extrem reich bist, dass du das lustig finden würdest und das hätte für dich einen gewissen Unterhaltungswert. Aber sonst würdest du sagen, nein, du spinnst. Ich gebe dir kein Geld und du gibst mir jetzt die 100%ige Sicherheit, dass es verloren geht, gänzlich. Du würdest es nicht machen. Aber liebe Geschwister und liebe Zuhörer, also liebe Gäste, die auch da sind, das ist, wie das ist mit allem Irdisches. Du kannst nichts mitnehmen. Das ist 100%iger Verlust, die irdische Dinge. 100%ig. Du kannst deine Euro nicht mitnehmen. Du kannst die weltliche Anerkennung nicht mitnehmen. Gott, das bedeutet nichts vor Gott. Du kannst die weltliche Machtposition, die man hat, nicht mitnehmen. Vor Gott ist das nichts. Aber es gibt andere Dinge, die du mitnehmen kannst, die du sogar im Himmel aufbewahren kannst, wo der Herr sagt, das gefällt mir und das wird sogar Auswirkungen haben auf deine Zukunft in der Ewigkeit. Und das ist hundertprozentiger Gewinn. Lass uns diese Stelle miteinander betrachten. Wir fangen an mit dieser Tatsache. Jesus sagt uns, Herr, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln in Vers 19 auf Erden. Und dann Vers 20, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Die Tatsache ist, alle Menschen sammeln Schätze. Auch die ärmsten Menschen dieser Welt sammeln Schätze. Die Frage ist, wie dauerhaft sind diese Schätze? Der Herr befiehlt seinen Jüngern, Schätze für sein Reich zu sammeln. Du bist nicht arrogant oder egoistisch, wenn du so eingestellt bist, wie der Herr Jesus hier uns befohlen hat zu sein. Er befiehlt uns, gute Werke sozusagen, Schätze für ihn einzusammeln. Wie wir in Epheserbrief gesehen haben, diese gute Werke hat er sogar für uns vorherbestimmt. Er hat dich errettet, nicht, dass du zu Hause sitzt und dass es dir gut geht und eines Tages bist du im Himmel. Er hat dich gerettet, hat dich aus dieser Sumpf der Sünde und Schuld der Sünde herausgezogen, damit du ihm dienen kannst, damit du etwas in der Ewigkeit bewirken, für die Ewigkeit bewirken kannst. Er befiehlt uns dazu. Niemand darf denken, hey, das ist mir egal, ob ich jetzt irgendwelche Schätze im Himmel sammle oder irgendwelche Belohnung im Himmel habe. Ich verdiene eh nichts und ich bin einfach dankbar, dass ich dabei bin. Das ist der Knecht, der Jesus in seinem Gleichnis diese eben Talente gibt und der tut nichts damit. Jesus sagt, der Herr hat seine Talente gegeben und die sollen das investieren. Die treue Diener haben dann das, was die bekommen haben, investiert. Und der ein falsches Gottesbild hatte, hat das, was er bekommen hat, versteckt und nichts damit gemacht. Und meint, das ist sicher. Ist nicht sicher. Der Herr befiehlt seinen Jüngern, Schätze für sein Reich zu sammeln. Wir wollen natürlich anfangen mit, was überhaupt ist ein Schatz. Was Wort Schatz im Griechischen bedeutet, interessanterweise etwas, das aufbewahrt wird. Etwas, das aufbewahrt wird. Warum wird etwas aufbewahrt? Weil es für uns wertvoll ist. Manche Leute haben gewisse Dinge jahrelang aufbewahrt und die anderen, die das anschauen, denken, was ist jetzt wertvoll daran? Wir hatten eine Tante, so väterlicherseits, in meiner Familie, sie hat alles aufbewahrt. Also wenn man in ihrem Haus hineingegangen ist, in Kansas, also in den Vereinigten Staaten, musstest du zwischen Bergen von alles Mögliche gehen. Also Zeitungen von wer weiß wie lange her. Also da war alles, so Müll war wertvoll. Nicht nur Zeitungen. Alles. Natürlich dann, als sie gestorben ist, die arme Familie nachher musste das Ganze dann irgendwie durchsortieren und dann entfernen. Es war schlimm, aber sie legte Wert drauf. Warum, wissen wir nicht. Wir haben es nicht verstanden bis heute, aber sie legte Wert drauf. Manche Leute legen Wert auf Dinge, die nicht wertvoll sind. Manche Dinge sind von Ansicht nicht wertvoll, aber haben einen persönlichen Wert. Ich habe eine meiner Schätze mitgenommen, irdisch betrachtet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich 20 Cent wert, wenn man es so betrachtet. Aber schau, habt ihr gewusst? Also ich habe ein Trophäe, einen Pokal bekommen. Da war ich 9 Jahre alt. 1981. Wer war schon am Leben? Entschuldigung. da war ich 9 Jahre alt. Und meine Eltern, das war das nach das erste. Wir sind 1980 von Wien zurück nach Amerika gegangen. Ich habe die zweite Volksschulklasse absolviert hier in Wien mit Auszeichnung. Keine Ahnung. Also ganz normal. Und dann in Amerika fing ich an, nicht auf Deutsch. Stellt euch vor, auf Englisch die dritte Klasse Volksschule. Und habt ihr gewusst, dass man englische Worte ganz komisch buchstabiert? Habt ihr das gewusst? Weißt du, wenn du das englische Wort aussprichst, weißt du überhaupt nicht, wie man das buchstabieren soll, wie man schreiben soll. Also Deutsch ist toll, oder? Wenn du Deutsch das Wort, meistens, wenn es ein richtiges deutsches Wort ist, nicht irgendein eingedeutschtes Wort, aber wenn es ein richtig deutsches Wort ist, meistens kannst du es richtig aussprechen, dann kannst du es grundsätzlich auch gut schreiben, oder? Aber Englisch, Wahnsinn, was ist das? Und da musste ich, es gab sogar ein Diktat, das ich auf Englisch schreiben musste. Ich habe es leider verloren. Also, aber du kannst es nicht lesen. Du musst eigentlich versuchen, die Worte, die da sind, auszusprechen und dann zuzuhören, was könnte das vielleicht sein? Und dann vielleicht kommst du auf die englischen Worte, die das hätte sein sollen. Ich musste Nachhilfe kriegen. Und alles mögliche, es war ein sehr schwerer Jahr. Meine Eltern nachher, sie wussten, dass diese Schwierigkeiten deswegen entstanden sind, weil ich jetzt von Wien nach Amerika zurückgegangen bin und was völlig Neues. Und ich und mein Bruder, meine zwei Brüder haben dann diese Auszeichnung bekommen. Da steht Stanley Shelton for a job well done, für eine Arbeit gut gemacht. Thanks, danke. Das habe ich mit 9 Jahren bekommen. Ich habe den immer noch. Das merkst du, das ist jetzt schon gelb geworden und genau, ist nicht besonders schön, aber es hat Bedeutung. Ich will das nicht wegschmeißen. Für niemand sonst hat es Bedeutung. Und das ist interessant, dass damals auch als mein Vater 2015 gestorben ist, meine Mutter hat damals schon länger her Demenz gehabt und nicht so stark, aber sie konnte reden und so weiter, aber ihr Gedächtnis war sehr schlecht. Und sie konnte nicht wirklich erklären. Wir haben so viele interessante Schätze gefunden im Haus meiner Eltern und wir wissen nicht warum. Wir wissen die Geschichten nicht hinter dieser Gegenstände. Warum haben meine Eltern diese Dinge aufbewahrt? Warum hat diese Sache, dieses Bild oder dieser Gegenstand oder warum haben sie diese Dinge aufbewahrt? Für meine Eltern war es ein Schatz. Für uns war es klumpert, weil wir die Geschichte nicht kannten. Jetzt, warum sage ich das? Alle sammeln Schätze. Es ist nicht falsch, dass du ein altes Pokal zu Hause hast. Diese Stelle verlangt nicht, dass du alles entsorgst und sagst, solche Dinge nicht wertgeben. Ich kriege nichts dafür. Das hat einen Erinnerungswert für mich. Ich bin so dankbar, wie der Herr in meinem Leben und auch wie er durch meine Eltern in meinem Leben gewirkt hat. Diese Dinge zu haben, sind nicht das Problem, sondern würde ich, und ich denke, ihr würdet das auch sagen, würde ich diesen Pokal ständig erwähnen und für dieses Pokal leben. So, warum tust du, was du tust? Weil ich mit 9 einen Pokal bekommen habe. Und ich hoffe, irgendwann wieder einen Pokal zu kriegen. Sagt, echt? Du bist ja ein bisschen komisch. So, weißt du, wenn ich dafür lebe, wenn das im Mittelpunkt meines Lebens steht, Anerkennung, da haben wir das Problem. Alle sammeln irgendwelche Schätze und Jesus ruft uns dazu auf, nachzudenken, zu überlegen. Sammeln heißt zur Seite legen, aufbewahren, sicher aufbewahren, dass es nicht kaputt geht. Mein Sohn Caleb, als er 4 oder 5 Jahre alt war, hat in unserem Garten, wo wir damals gelebt haben, in der Erde gegraben und der hat dort Dinge gefunden, alte Schrauben. Der hat dort sogar eine Muschel gefunden. Es war wahrscheinlich Essensreste. Irgendjemand hat Muscheln bestellt und dann, keine Ahnung, was aus dem Garten begraben war, aber das hat er rausgegraben. Alte Metallteile. Eigentlich wirklich nur klumpert. Aber wehe, du willst das wegschmeißen. Ich habe ihm damals gesagt, du können wir das. No, das sind meine Schätze, Papa. Die habe ich aus dem Garten rausgegraben. 4, 5 Jahre alt. Ja, weißt du, heute würdest du ihn fragen, was denn mit diesen Dingen passiert ist. Keine Ahnung, es ist alles klump und wertlos. Aber mit 4 und 5 Jahren, boah, das sind Schätze. Die habe ich gefunden. Niemand sonst wusste, was dort begraben liegt. Was gibt's da noch? Und ich musste natürlich ab und zu irgendwann mal sagen, okay, Caleb, nicht weitergraben, bitte. Also. Aber welche Schätze betrachten wir? Jesus sagt, man kann auf Erden Schätze sammeln oder im Himmel. Das ist auch nicht interessant, dass der Herr hier nicht die Schätze an sich anspricht, sondern wo man sie sammelt. Das ist schon interessant, oder? Ich glaube, der Grund dafür ist, weil die Art und Weise, also welche Schätze man auf Erden sammelt und die Schätze, die man im Himmel sammelt, sind ganz unterschiedlich. Und es sind auch vielfältig und du kannst keine Liste erstellen. Es sind sehr, sehr viele, viele Möglichkeiten. Auf Erden merkst du, da kann es kaputt gehen. Es ist vergänglich, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sie können von alleine kaputt gehen. Rost und Motten, das ist einfach Lauf der Zeit, Einwirkung der natürlichen Kräfte in dieser Welt. Oder es kann sogar böse Menschen geben, die, interessant, oder nachgraben. Du glaubst, du hast etwas sicher versteckt, tief in der Erde. Wie diese Salieri, die damals verschwunden ist und dann irgendwo im Wald begraben wurde. Das ist eine komische Geschichte, oder? Wenn ihr das kennt. Der hat da diese Kunstwerke gestohlen und dann im Wald begraben. Was soll man damit tun? Du kannst es nicht verkaufen. Das ist ein bisschen gefährlich. Begraben und du denkst, das ist sicher. Aber nein, man kann es finden, man kann nachgraben und dann ist es weg. Hat keine Sicherheit. Wenn du aber im Himmel deine Schätze aufbewahrst und dort die sammelst, da kann weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo Diebe nicht nachgraben können und sie gar nicht stehlen können. Anders betrachtet kann man es so sagen, wo bist du zu Hause? Für welchen Lebensabschnitt lebst du? Lebst du für diese heutige, kurze, irdische, wo wir alle ein Ablaufdatum haben, entweder durch den Tod oder durch die Entrückung, und lassen alles zurück. Leben wir für die heutige Zeit? Ist das, wo wir sagen, das ist mein Zuhause, das ist, wo ich die Werte sammle? Oder lebe ich für eine andere Zuhause? Lebe ich für ein anderes Land sozusagen, für einen anderen Ort, für eine andere Zeit? Das ist der Unterschied zwischen, ob ich lebe für das, was ich sehen kann, oder für das, was ich weiß im Glauben, unsichtbar ist, aber tatsächlich real ist. Die Zukunft beim Herrn, die Ewigkeit. Wo ist dein Zuhause? Und das Interessante hier ist, diese Aufforderung, diese Ermahnung gilt nicht nur für reiche Menschen, es gilt auch für arme Menschen. Es gibt Menschen, die nicht viel haben, aber sie würden das gerne haben und sie leben ständig in dieser Wunsch danach, diese irdische Dinge zu haben und sind gar nicht auf himmlische Sachen ausgerichtet. Das ist genauso ungesund und ungeistig für jemand, der sehr, sehr viel hat und nur dafür lebt, will nur mehr einsammeln. Du merkst, es ist nicht das Reichtum an sich oder die irdische Gegenstände oder irdische Sachen an sich, dass das Problem sind, sondern das Herz, das diese Dinge will, das dafür leben will. Auf Erden sind die Schätze, die Dinge, die wir einsammeln, vergänglich. Im Himmel sind sie nicht vergänglich. Die sind ewig. Wo ist unser Zuhause? Es ist ein Irrtum zu glauben, dass der Herr Jesus hier auch nur von materiellen Sachen spricht. Natürlich geht es darum, teilweise, also es geht darum, Geld und Habe und Gut, aber es geht auch um andere Sachen. Es geht um unser Wertesystem grundsätzlich. Worauf legst du Wert? Weißt du, manche Leute, denen ist egal, wie viel Geld sie haben, absolut egal. Aber Anerkennung wollen sie unbedingt. Erfolg in der Arbeit wollen sie unbedingt. Oder vielleicht Macht wollen sie haben. Es gibt verschiedene Dinge, die irdisch sind, die sehr, sehr wichtig sind für uns, aber wenn wir sie falsch betrachten, dann haben wir ein Problem. So, erstens vergänglich oder ewig. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wer hier gern hat Porsche 911? Ja. Welchen möchtest du haben? Wieso ist es, dass die Leute nicht sagen, boah, der, ja, vielleicht, wenn du es restaurieren willst, aber ich glaube, da hast du auch wenig Hoffnung, musst es voll neu machen. Was für Wert hat das wirklich? Kannst nicht mitnehmen. Ist nicht sündig, sowas zu haben. Aber jetzt ist die Frage, wenn du danach trachtest und sagst, das ist, was ich haben will, das ist, wofür ich lebe, das sind die Schätze, die ich wirklich möchte, Und ich bin bereit, auch sogar den Herrn zu verleugnen oder den Herrn irgendwie auf zweite Stelle zu stellen, damit ich das Geld kriege und die Erkennung, was auch immer bekomme, damit ich das haben kann. Das ist das Problem. Wir gehen weiter. Dein Herz bestimmt die Werte. Prüfe dein Herz. Der Herr erklärt, was hinter unseren Werten steht, nämlich unser Herz. Jesus sagt hier in der Stelle, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Was du als wertvoll und gewinnbringend erachtest, zeigt, was dein Herz wirklich liebt. Und was sollen wir am meisten, oder wen sollen wir am meisten lieben? Vergängliche irdische Dinge oder unser Herr, der für uns am Kreuz gestorben ist? Wo euer Schatz ist, das, worauf du Wert legst, zeigt, was in deinem Herzen tatsächlich vorhanden ist. Das Problem, das der Herr Jesus hier anspricht, ist im Grunde nichts anderes als Götzendienst. Paulus sagt auch, dass Habgier ist Götzendienst. Materialismus ist Götzendienst. Wir stellen irgendwelche irdische Dinge über Gott. Und wer irdische Schätze sammelt, liebt diese Erde mehr als die Schätze im Himmel. Das ist einfach die Realität. Er hält das, was er jetzt sehen, greifen und erleben kann, für wertvoller als den zukünftigen Lohn. Steht nicht zur Diskussion. Wenn man das sammelt um des Sammeln willen, um des Habens willen, dann ist das, was im Herzen steht. Vielleicht sagst du, aber ich lebe in dieser Welt. Wie kann ich in dieser Welt leben ohne weltliche Schätze? Muss ich ein Armutsgelübde ablegen, um treuer Christ zu sein? Nein, das haben wir schon besprochen. Das Problem ist nicht Reichtum an sich, das Problem ist die Liebe zum Reichtum. Wie wir das betrachten, wie wir es nützen. Ist das unser Endziel oder ist das ein Werkzeug? Du kannst ein Auto haben, du kannst von mir aus ein Porsche 911 haben, aber wozu und warum und wie wirst du das zur Ehre des Herrn verwenden? Wie ist das ein Werkzeug? Meistens ist es kein Werkzeug, es ist eine Art Götze. Der Herr Jesus gibt uns dann ein sehr interessantes Beispiel. Das ist vielleicht, ich hoffe, dass ihr das gut versteht. Die Verse 22 und 23 sind mitten in diesem Zusammenhang, wo es um unser Schätze und was wir sammeln geht. So diese ganze Sache mit deinem Auge, ob es jetzt eben sehen kann, ob es lauter ist, ob es Licht ist und so weiter, das muss in Zusammenhang mit dieser Stelle ausgelegt werden. Du kannst nicht irgendwie was anderes da hineinfügen. So, lass uns das ganz kurz betrachten. So, wir haben alle ein Auge oder Augen, ja. Ich hoffe, das ist ein Segen. Und überlegt euch, oder wie viele von uns, wenn wir nicht heute leben würden, wären eigentlich schon blind. Also ohne Brille oder Kontaktlinsen. Boah, sind wir gesegnet, oder? Dass wir nicht blind sind. Zur Zeit Jesu waren Leute, viele wie wir, einfach blind. Du hast da keine Möglichkeit gehabt, besser sehen zu können. So, du hast die Auge und du hast Herz und dann auch dein Denken. Das soll ein Bild sein für unser Denken, für wie wir darüber das betrachten. Wir denken, Herz ist dann unser Wertesystem, wie wir Sachen auslegen. Ja? Diese zwei Dinge, alles, was du siehst, kommt dann durch diese Augentor sozusagen in deinem Herz und in deinem Denken hinein. Vielleicht siehst du eben diese Erfolg an. Okay, warum willst du Erfolg haben? Aber es geht, du betrachtest das. Vielleicht siehst du Geld, Schätze, wertvolle Dinge, Hab und Gut. Das betrachtest du. Ah, das würde ich gerne haben, so etwas. Oder vielleicht siehst du irgendwelche Machtpositionen, irgendwelche Dinge in dieser Welt, wo du kannst Erfolg und Macht ausleben und stark, der Starke sein. Das ist, was ich sein will. Vielleicht gibt es sogar irgendeine körperliche Gesundheit oder Fitnessstandard, das du erreichen willst und das ist dir so extrem wichtig. Und das siehst du und das betrachtest du. So, was passiert? Das wird dann eigentlich, du siehst diese Dinge, du nimmst die wahr, du siehst, dass das Teil des Lebens ist. Wie gehst du damit um? Das geht in deinem Herzen hinein und Herz und Denken sind miteinander verknüpft, deswegen du hast jetzt beide Pfeile hier Du denkst darüber und dein Herz wird dann das auswerten. Worauf du wirklich Wert legst, ist nicht unbedingt eine intellektuelle Sache. Es ist eine Sache der Liebe, was ich liebe. Manche Dinge werden geliebt und wir stellen uns die Frage, wieso liebst du das? Das ist ja überhaupt nicht mal schön. Warum hat meine Tante haufenweise alte Zeitungen in ihrer Wohnung gehabt? Warum war das ihr so wichtig? Sie liebte das. Sie wollte nichts wegschmeißen. Und du siehst, die Frage ist dann, jetzt habe ich versucht, da haben wir jetzt eine Brille. Ja? Man kann das so sagen wie ein Filter. Okay, wenn ich meine Brille runternehme, dann sehe ich euch, aber ihr seid alle schön verschwommen. Ich sehe nicht mehr so scharf. Ich weiß, dass ihr da seid. Und ich kann euch immer noch erkennen, meine Augen sind nicht so schlimm. Aber, und ich sehe hinten, dass jemand mich da anwinkt. Servus, Nico, ja. Aber ich sehe nicht mehr scharf. Wie, wenn ich die Brille korrekt trage, dann kann ich euch wunderbar sehen. Und die sind sogar Gleitsichtbrille, da kann ich sogar jetzt nach unten schauen und meine Bibel auch lesen. Das ist echt cool. Vor einem Jahr war das schwierig, da habe ich so lesen müssen. Der Punkt ist, welche Brille tragen wir? Eine biblische, eine christliche, eine gottzentrierte? Wenn diese Dinge in unserem Herz hineinkommen, wir diese Dinge sehen, welche Wertsystem bestimmt, ob das für uns wertvoll ist oder nicht? Die weltlichen Werte sind ganz stark. Die sagen uns, sammelt hier auf Erden Dinge, das ist, was du brauchst. Jesus sagt was ganz anderes. Das auf Erden ist, ist vergänglich. Das ist Werkzeug. Das ist kein Gott. Leb nicht dafür. Vielmehr leb für das, was ewig ist. Du merkst, es wird dann entscheiden, ob es für Ewigkeit Bedeutung hat oder für nur hier auf Erden. Man kann das so betrachten, dass die Auge ist die Leuchte des Leibes, Zugang zu deinem Herzen. Wenn du klar siehst, dann ist es ungetrübt, unverzerrt. Du siehst korrekt, mit Christus im Mittelpunkt. Du fokussierst auf den Herrn und willst das tun, was für den Herrn Ehre gibt. Ob ihr esst oder trinkt oder sonst noch irgendwas tut, tut alles zur Ehre des Herrn. So siehst du alles in deinem Leben, in der Praxis. Wenn dein Auge, wenn dein Wertsystem, wie du Dinge betrachtest, verdorben ist, dann ist dein Auge nicht gesund, du siehst falsch und kann sogar mit der Zeit dazu führen, dass du blind wirst, dass du völlig abgestumpft wirst. Wer falsch wahrnimmt und falsch denkt, ist in geistlicher Finsternis. Und Jesus sagt dann, wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, okay, wenn Gott dir diese Augen, diese Wahrnehmungsmöglichkeit gegeben hat und wie du die Dinge betrachtest, ist rein irdisch. Und du legst Wert auf irdische Dinge. Und das ist deine Orientierung. Wenn das in deinem Herzen ist, sagt der Herr Jesus, wie groß wird dann die Finsternis sein? Warum sagt er das? Wenn mein Wertsystem, wenn meine Orientierung irdisch und gottlos ist, dann werde ich alles irdisch und gottlos betrachten. Und das ist wirklich Finsternis. Das ist wertlos. Dann lebe ich nicht im Licht, sondern im Finsternis. Das ist das Gegenteil der Seligpreisungen und des Gebetes des Herrn. Im Gebet steht nicht mein Wille, sondern dein. Dein Wille soll auf Erden geschehen, das soll in meinem Leben geschehen. Dein Name soll verherrlicht werden, nicht mein Name. Ich hungere und dürste nach Gerechtigkeit, nicht nach irdisches Gewinn, irdische Dinge. Das ist, was der Herr in uns bewirkt. So, wir schauen das an und wenn du bist so wie ich, dann sage ich, okay, gut, ich soll himmlische Schätze sammeln, ich soll nicht irdische Dinge sammeln. Wie funktioniert das? Noch einmal bitte. Ich muss Geld haben, ich muss ein Haus haben, ich muss gewissermaßen vielleicht nicht unbedingt in Wien, aber oft außerhalb von Wien oder je nachdem, wie es dir geht, in Wien. Ich brauche ein Auto. Wie soll ich das tun? Wisst ihr, der Herr spricht ganz direkt dazu. Durch Paulus. 1. Timotheus 6, bitte aufschlagen. Und wenn du wissen willst, es gab auch damals reiche Christen. Okay, 1. Timotheus Kapitel 6. Reichtum haben ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Josef von Arimathea, der eben den Leichnam von Jesu vom Kreuz runtergenommen hat und ihm in seinem eigenen Grab gelegt hat, der war ein reicher Mann. Und durch diesen Reichtum hat es für den Herrn einen unbenutzten Grab gegeben. Reichtum ist kein Problem. Lydia in Philippi, reiche Frau, sie hat Purpur verkauft. Eine reiche Frau mit eigenem Haus, mit sogar, sie hatte eine gewisse Position, Stellung da in der Gesellschaft. Reichtum ist nicht das Problem. Es ist nochmal, wie wir damit umgehen, ist die große Frage. Wie geht man damit um? Paulus sagt uns in 1. Timotheus 6, wir lesen ab Vers 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Gibt es da irgendwelche Fragen zu dieser Aussage? Glaubt irgendjemand hier, dass du was mitnehmen kannst in der Ewigkeit? Okay. Ich glaube, ja, also irdische Schuld kann man mitnehmen, aber jetzt Gegenstände oder Reichtum oder irgendwelche irdische Schätze, nichts kann man mitnehmen. Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Das ist alles, was du brauchst. Sei dankbar dafür, lass es dir genügen. Und dann Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, das ist das Lebensziel. Was ist dein Lebensziel? Reichtum, Erfolg, Macht, Eigenständigkeit. Die, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden. Das siehst du leider. Oder die urreichen Leute, sie wissen nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Sie kaufen alles mögliche, leben ein verdorbenes Leben. Ganz schreckliche Dinge, das siehst du immer wieder. Törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier ihr hingegeben haben, sind von Glauben abgeirrt, haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Lebe nicht für Geld. Liebe nicht Geld. So, wie soll man aber damit umgehen? Vielleicht hast du gar nicht das gewollt. Du bist reich durch ein Erbe geworden. Deine Eltern waren reich und jetzt bist du reich. Was sollst du machen? Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern alles zu verkaufen und in Armut zu leben. Seid ihr da? Ich tue das wahrscheinlich viel zu oft. Ist das, was da steht? Verkauf alles und lebe in Armut. Nein, das wäre dumm. Oder wozu? Ganz was anderes steht da. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, okay, das sind christliche Menschen, die Reichtum haben. Ja, da ist nichts Schlimmes dabei. Es ist ein Werkzeug. Nicht hochmütig zu sein, okay? Setz keinen Wert drauf. Du hast Geld. Was bedeutet das vor Gott? Gar nichts. Okay, absolut nichts, wirklich. Er ist nicht beeindruckt. Er hat alles geschaffen. Weißt du, er sieht unser Bankkonto an, er sieht unser, was wir erreicht haben in unserem Leben und er weiß, alles, was du hast, habe ich dir gegeben. Habe ich dir ermöglicht, das zu haben. Sei nicht hochmütig. Denk nicht, du bist besser als die anderen, weil du reich bist, weil du viel hast. Damit fängt es an, Demut. Auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Boah. Weißt du, manchmal, wenn man nicht viel am Konto hat, dann denkt man, oh, ich bin jetzt unsicher. Oh man, wirklich, ist unser Kontostand unsere Sicherheit? Können wir wirklich meinen, wir sind sicher, weil wir Dinge haben? Das ist natürlich ein Irrtum. Setz deine Hoffnung nicht drauf. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Auf den Herrn, nur auf den Herrn. Und natürlich, wir sollen treue Haushalter sein von dem, was der Herr uns gibt. Also wir kommen noch dazu. Aber die Hoffnung setzen wir nicht drauf. Und dann, sondern auf den lebendigen Gott, da setzen wir unsere Hoffnung, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Oh, nein, das ist nicht christlich. Du darfst nichts genießen. Du darfst dieses Habe oder Gut oder was du hast nicht genießen. Das wäre zu heidnisch, oder? Falsch. Weißt du, du darfst das Werkzeug, das der Herr dir gibt, genießen. Du musst nicht unbedingt das schlechteste Auto kaufen, das du finden kannst, weil du demütig allen zeigen willst, dass du keinen Wert auf Autos legst. Also du kannst etwas Zuverlässiges kaufen, du darfst das genießen. Gott will, dass du seine Schöpfung und was er dir gibt, genießt. Aber leb nicht dafür. Er hat uns alles reichlich zum Genuss dargereicht. Sie sollen, und hier ist dann wichtig, was tust du dazu? Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Spannend, oder? Großzügig sein, teilen. Nicht nur, das ist für mich. Das ist für mich, das ist mein Geld, das ist mein Habe, das ist mein Erreich. Ich habe das getan, was habt ihr gemacht? Ich teile nichts. Das ist natürlich Geiz und nicht, was der Herr möchte. Sondern das Reichtum, das wir bekommen haben, ist ein Werkzeug. Nützt das für den Herrn. Wie kannst du das tun? Es ist fast schwerer, ein reicher Christ zu sein, als ein armer Christ. Wenn du arm bist, musst du das Geld einfach nützen, um zu leben. Und das will der Herr auch. Ja? Wenn du aber viel Geld hast, dann musst du die nächste Frage angehen. Herr, ich habe mehr Geld, als was ich brauche, um zu leben. Das Geld gehört dir. Wie soll ich es für dein Reich verwenden? Wie soll ich es für dein Reich einsetzen? Ich hatte einen Professor an der Uni, der ist jetzt beim Herrn, der hat an dieser christlichen Uni Kirchengeschichte gelehrt, jahrelang. Sein Einkommen von der Universität war ein einziger Dollar. Eigentlich hat er sein gesamtes Leben gespendet. Warum? Weil er reich war wegen seiner Eltern. Seine Eltern hatten Schuhgeschäfte in New York City und er hat dieses Reichtum geerbt und er braucht kein Geld, aber er will Jesus dienen. Und was hat er getan? Er hat gelernt, hat studiert, er hat sein Leben für investiert in vielen anderen Menschen, andere Jugendliche, dass die auch dem Herrn dienen. Nicht nur Kirchengeschichte, viele Dinge hat er gelehrt. Er hat auch in meinem Leben einen großen Einfluss gehabt, positiv. Ein Dollar hat er verdient für seine ganze Arbeit. Aber war das für ihn ein Problem? Nein, er braucht das nicht. Das Geld ist nicht der Grund, ist nicht der Punkt. Wir dürfen jetzt 1. Mai zurück nach Amerika fliegen. Da ist ein Bruder, der ist reich. Warum? Er hat zwei Geschäfte. Er ist ein Geschäftsmann. Er ist Eigentümer von zwei verschiedenen Unternehmen. Und er kauft alles mit diesen Unternehmen mit Kreditkarten, wo man Meilen sammeln kann. Und diese Meilen, die er dann sammelt, spendet er alle an Menschen, die dem Herrn dienen, überall in der Welt. Und sagt, ich will euch eure Flugkarten kaufen, wenn es eine Hilfe ist für euch. Und der hat uns gesagt, hey, wir kennen ihn durch eine Gemeinde und Grace hat ihn angeschrieben, wäre das vielleicht möglich? Wir schaffen es nicht, als ganze Familie hinzufliegen, aber könntest du uns helfen? Und so, ja, gerne. Ich habe die Meilen, ich tue das. Weißt du, sein Geschäft ist nicht da, um reich zu werden, sondern um Jesus zu dienen. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Das ist echt interessant. Wie kannst du dein Unternehmen verwenden, um Gott zu dienen? Sehr interessante Perspektive, oder? Und darum geht es. Wenn man Reichtum hat, was macht man damit? Was tut man damit? Der Herr gibt uns Werkzeug, die wir für sein Reich tatsächlich einbringen darf. Darf ich euch auch etwas sagen? Einer der Pastoren, der ein Buch zu dieser Stelle geschrieben hat, ein Pastor, der jetzt beim Herrn ist, der aus England war, in London langjährig gedient hat, der hat gesagt, in seiner Predigt, die er zu dieser Stelle gebracht hat, das gilt nicht nur für Menschen, die mit Geld umgehen. Wie gesagt, es dreht sich nicht nur um Geld. Wie ist es mit Anerkennung? Und dann sagte er, und Pastoren, warum tut ihr, was ihr tut? Tut ihr das, damit die Menschen sagen, oh, das war eine tolle, schöne Predigt? Seid ihr bereit, auch Dinge zu predigen, Dinge zu sagen, die vielleicht bei den Menschen nicht so toll und so gut ankommen, auch wenn es was kostet? Oder lebt ihr für die Anerkennung der Menschen? ist unsere Wertschätzung der Menschen wichtiger als die Wertschätzung Gottes? Wenn du an Johannes der Täufer denkst, Jesus sagt, er war der größte Prophet. Aber der war nicht einer, der es ihm gut gehen ließ. Der verkündigte das Wort Gottes. Er ließ sich nicht beeinflussen von der damaligen Zeit. Und auch heute, weißt du, je länger und je mehr die Gemeinde abfällt in Verwirrung und in Kompromisse und in Irrlehre, desto mehr steigt den Druck auf Gemeinden und auch auf Pastoren, einfach nachzugeben in ganz kleine Arten und Weisen. Gib einfach nach. Warum bist du so, weißt du, so streng, so eng? Ich glaube, niemand kann das verstehen, wer noch nicht in dieser Verantwortung gestanden ist. Menschen, die du liebst, die sagen, du bist zu eng. Warum? Weil du zur Wahrheit stehst. Geben sogar zu, dass es die Wahrheit ist, aber das muss man nicht so konsequent vertreten. Wofür leben wir? Wollen wir Kompromisse eingehen? Oder verstehen wir, wow, ich kann mein Leben für ewige Schätze ein. Vielleicht sehe ich jetzt nicht genau, wie das positiv auswirken wird, aber am allermindestens weiß ich, dass wenn ich vor dem Herrn stehen darf eines Tages, dann weiß ich, ich habe das getan, was mein Herr wollte. Ich tue das nicht für Menschen. Ich arbeite in meinem Geschäft nicht für Menschen, nicht für das Geld. Für wen tue ich das? Ich tue das für den Herrn, für Gott. Warum ist das? Jesus schließt ab mit einer großen Warnung. Es ist deswegen wichtig, weil Gott und weltliche Werte sind keine Freunde. Punkt. Weißt du, die sind keine Freunde. Jesus sagt, er warnt uns vor einem geteilten Herzen. Vers 24, niemand, Jesus sagt das, Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Lass uns ehrlich sein. Irgendwie in unserem fleischlichen Herzen denken wir, ich schon, ich schaffe das. Ich kann das schon. Ich habe es im Griff. Sei nicht so radikal. Oder? Ist das nicht in deinem Herzen auch? Ist es in meinem Herzen? Und ich muss dagegen kämpfen? Nein, das geht nicht. Nein, nur Jesus. Niemand, wenn du meinst, dass du das schaffen kannst, du wirst ein böses Erwachen haben eines Tages. Du wirst eines Tages vor dem Herrn stehen und du wirst merken, die ganze Zeit, wo du dachtest, du hast etwas für Gott gemacht und gleichzeitig warst du für dich selbst und für dieses weltliche System und für diese weltliche Genuss oder was auch immer das ist, du wolltest das einfach gleichzeitig haben und dann stehst du vor dem Herrn und meinst, siehst du, ich habe viel Gutes getan und der Herr Jesus sieht das ganz anders. Der Herr Jesus sieht das ganz anders. Du kannst nicht beides. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, was ist Mammon? Das ist nicht Manna, okay? Das ist was anderes. Mammon ist ein Wort. Vielleicht hast du das sogar in deiner Bibel. Es gibt so ein, bei mir ein Fußnotiz, die helfen bei solchen Dingen. Genau, ist ein aramäisches Wort, das bedeutet Reichtum und Besitz, irdische Gut und Habe. Jesus sagt, du kannst nicht für diese Dinge leben. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Überlegst, es steht nicht da, du kannst nicht Gott dienen und Mammon haben. Das ist nicht, was er sagt. Wir alle müssen gewisse Mammon besitzen, Reichtum, Besitztum haben. Die Frage ist, wem dienst du? Sieht ihr den Unterschied? Wofür lebst du? Wer ist dein Herr? Das soll uns nicht überraschen. Ich lese von einem anderen Buch vor. Wir können Christus nicht als Herrn beanspruchen, wenn unsere Treue etwas oder jemand anderem gilt. Wir können nicht Jesus als unser Herr beanspruchen, wenn unsere Treue etwas oder jemand anderem gilt, einschließlich uns selbst. Und wenn wir Gottes Willen kennen, uns aber weigern, ihm zu gehorchen, zeigen wir damit, dass unsere Loyalität nicht ihm gilt. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Genauso wenig, und ich finde das gut, wie er das formuliert hat, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, genauso wenig, wie wir in zwei Richtungen gleichzeitig gehen können. Schaffst du das? Zwei Richtungen gleichzeitig zu gehen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist Umkehr und Buße, oder? Wir kehren um und gehen Richtung den Herrn und nicht weiter in der Richtung. Matthäus sagt uns dann auch später in Kapitel 16, der Herr Jesus spricht um Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wow, du darfst Jesus nachfolgen. Aber du musst ein Kreuz auf dich nehmen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Das ist eine tolle Stelle. Auf welche Perspektive orientiert dann der Herr Jesus seinen Jüngern? Er sagt, schaut nicht auf das Hier und Jetzt, sondern schaut auf die Zukunft, auf den Tag, wo der Herr, der Sohn des Menschen, in seiner Herrlichkeit mit seinen Engeln zurückkommt und Lohn austeilt. Wow, das ist eins zu eins, was Jesus hier sagt. Sammelt nicht Schätze hier auf Erden, sondern im Himmel. Nutzt das, was du hast auf Erden, um Gott zu dienen. Man kann es auch so sagen, hab die Werte, die Christus im Mittelpunkt haben. Suche vielmehr die Frucht des Geistes, damit du für Jesus leuchtest, als die Werke des Fleisches. Das willst du nicht. Du willst Jesus zeigen in deinem Leben. Du willst ein Bild sein von seiner Herrlichkeit und seiner Güte. Ihr kennt vielleicht den Film Stunde des Siegers, ist das korrekt? Wer es richtig macht? Siegers? Eric Little? Kennt ihr Eric Little? Da, 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 da. Ja, ja, das kennt ihr, oder? Da, 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 da. Nein, kennt ihr nicht? Okay. Es gibt einen sehr interessanten Film. Nicht alles im Film ist korrekt, aber es dreht sich um das Leben von Eric Little. Das, was er gemacht hat in den Olympiaden, ist 100 Jahre her schon, 1924. Boah, 100 Jahre her. Eric Little ist ein schottischer Leichtathlet und Missionar gewesen. 1924 hat er Gold gewonnen, über 400 Meter. Und dann ist er in China als protestantischer Missionar tätig gewesen. Aber der Grund, warum wir heute überhaupt irgendetwas über Eric Little wissen, ist, weil in seiner Situation, was passiert ist, das ganz ungewöhnlich war. Eric Little ist eigentlich ein tiefgläubiger Christ gewesen. Er ist 1943 gestorben, schon längst beim Herrn. Aber ein tiefgläubiger Christ, und er weigerte sich, zum Vorlauf des 100-Meter-Rennens anzutreten. Das war eigentlich sein Spezialgebiet, 100-Meter-Lauf. Und er weigerte sich anzutreten, da dieser an einem Sonntag stattfand. Uff, heute, wer würde es heute tun? Jeder würde heute sofort sagen, boah, sei ja nicht so gesetzlich. War das wegen Gesetzlichkeit, dass er das getan hat? Nein, es ist wegen Liebe. Er weigerte sich, am Sonntag sich zu qualifizieren für sein bester Leistungsbereich, für sein Spezialdisziplin, 100 Meter Strecke. Warum? Sonntag gehe ich nicht laufen, Sonntag gehe ich zur Gemeinde. Sonntag diene ich dem Herrn mit den Geschwistern, das ist Versammlungstag. Was hatte er dann an diesem Sonntag tatsächlich getan? Er predigte in Paris in einer schottischen kirchlichen Gemeinschaft. Vielleicht kann man das so sagen. Gibst du einen christlichen Leichtathlet die Entscheidung, der wirklich Schätze im Himmel sammeln will und für die himmlische Werte lebt, du gibst ihm die Entscheidung, den Wahl, willst du am Sonntag in die Olympiade laufen, dein Spezialgebiet, Disziplin, 100 Meter Lauf, oder willst du in der Gemeinde predigen? Also dann, was sagt er? Welche Entscheidung trifft er? Laufen, olympisches Gold, im Vergleich zu predigen in der Gemeinde Jesu? Ja, predigen. Da gibt es keinen Vergleich. Und er hat dann seine Position für diesen 100 Meter Lauf an einen anderen gegeben. Der andere hat sogar gewonnen. Und diesen anderen hat Eric Little geschlagen vorher in England. Der war schneller. Aber Eric Little dann durfte mit einem 400 Meter Lauf antreten unter der Woche. Da war alles unter der Woche. Und er sagte auch, ich möchte meine Fähigkeiten verwenden, um zu zeigen, wie ein Christ auch sein Bestes gibt, auch in dieser Welt. Ist nicht falsch zu laufen, aber wenn es darum geht, soll ich jetzt Gemeinde nicht besuchen, soll ich die Geschwister zeigen, irgendwie es gibt was wichtiger als die Versammlung, und zwar olympisches Gold. Also das ist ein völlig verkehrtes Wertsystem. Gibt nichts Wichtigeres als die Botschaft des Herrn und Gemeinschaft der Geschwister und dem Herrn zu dienen. So, er hat dann angetreten, 400 Meter Lauf, war nicht seine Stärke. Der hatte sogar davor 200 Meter verloren und dann hat er 400 Meter Lauf und hat gewonnen. Der hat sogar mit einem neuen Weltrekord mit 47,6 Sekunden einen neuen Weltrekord aufgestellt für 400 Meter Lauf. Und hat olympisches Gold gewonnen. Jetzt das Spannende dabei ist aber, wie viele Menschen seit Eric Little haben Gold, in olympisches Gold gewonnen? Und wir haben keine Ahnung, wer sie sind. Es wurden auch keine Filme über ihr Leben gedreht. Es ist vergänglich und vorbei. Aber jetzt, 100 Jahre nach seinem Gold, kennen wir Eric Little immer noch. Warum? Naja, genau deswegen, weil er nicht bereit war, sein Wertsystem umzustellen, um Gold zu gewinnen. Jesus ist ihm wichtiger gewesen. Predigen war ihm wichtiger. Nicht, weil er Angst hat, ich werde mein Heil verlieren, wenn ich nicht in der Gemeinde gehe, ich muss hingehen. Nein, nein, das ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist Liebe. Was? Laufen statt Versammlung? Das gibt's ja nicht. Das ist so, wenn du mir sagst, soll ich ein Schnitzel essen oder Gehirn mit Ei? Also, Entschuldigung, Beatrice, ich weiß, du magst das, aber... Weißt du, das ist keine Entscheidung. Meine Wertsystem macht das deutlich gleich am Anfang. Und er hat viel Widerstand gehabt. Wer würde das heute noch machen? Ich hoffe, wir würden sagen, ich würde auf jeden Fall überlegen, was am wichtigsten ist im Leben. Mein Leben ist so schnell, ich werde nie olympisches Gold gewinnen. Also ich glaube, ihr wisst das. Für mich ist das kein Problem. Aber was für andere Dinge? Das ist aber nicht falsch, das ist nicht sündig. Klar, darum geht's nicht. Die Frage ist, was liebst du? Was liebst du mehr? Wer ist im Mittelpunkt unseres Lebens? Der Grund, warum wir Eric Little kennen, ist, weil er nicht bereit war, an einem Sonntag zu laufen. Warum? Nicht, weil er Angst hatte, irgendwas wird ihm entnommen, sondern weil er die Gemeinde und den Herrn mehr liebte. Das konnte er, wollte er nicht tun. Die haben ihm dann einen Namen gegeben, einen Spitzname, der fliegende Pastor. So, wir kennen Eric Little, weil er dem Herrn treu ist. Und ich würde es auch so sagen, er blieb nicht nur treu damals. Als er dann nach China gegangen ist als Missionar, er hat dann Zweiter Weltkrieg begonnen und die Japaner haben China angegriffen. 1941 aus England aus wurde eben empfohlen, verlässt bitte China. Und Eric Little hat seine Frau und Kinder dann zurück nach England oder Kanada geschickt. Aber er blieb. Und er sagte, nein, ich will diese Geschwister zur Seite stehen. 1943 wurde er dann inhaftiert in einem japanischen Kriegsgefangenenlager. Und dann hatte er einen Tumor bekommen und ist gestorben in diesem Lager. Er lebte gar nicht lang, aber er blieb dem Herrn bis zum Schluss treu. Und jetzt ist die Frage, wie viel Wert hat so ein Leben? Ich finde, biblisch betrachtet, mehr Wert als manche Menschen, die bis 110 gelebt haben. Wer spricht über Menschen, die einfach für sich selbst gelebt haben und dann alt gestorben sind? Niemand soll jung sterben wollen, das meine ich nicht. Der Punkt ist, treu sein. Menschen, die dem Herrn treu nachfolgen. Wie Eric Little tun das, was Mose auch getan hat, was in Hebräer 11 steht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum, interessant, oder? Für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Ha, das ist so perfekt zu Matthäus 6, oder? Mose hat genau das Gleiche getan. Oh, Eric Little hat olympisches Gold gewonnen, aber eigentlich ging es ihm vielmehr um himmlisches Gold. Olympische Gold, diese Medaille, wer weiß, wo das heute ist. Aber das, was er geistlich damit erreicht hat, wirkt bis heute, 100 Jahre später. Der hat diese Werkzeug, das er laufen kann, für den Herrn verwendet und hat keine Kompromisse gemacht. Ja, preis dem Herrn dafür. So, die Frage ist, worauf man Wert legt, oder Fazit, zeigt die Ausrichtung des Herzens. Wir legen wirklich zu viel Wert auf vergängliche Dinge. Ich möchte ein Zitat noch lesen, bevor wir schließen. Die Befehle dieser beiden Herren, Welt oder Jesus, sind diametral entgegengesetzt und können nicht nebeneinander bestehen. Der eine befiehlt uns, im Glauben zu wandeln, und der andere verlangt, dass wir im Schauen wandeln. Der eine fordert uns auf, demütig zu sein, der andere hochmütig zu sein. Der eine unsere Gedanken auf das zu richten, was oben ist, der andere sie auf das zu richten, was unten ist. Der eine ruft uns auf, das Licht zu lieben, der andere die Finsternis zu lieben. Der eine sagt uns, dass wir auf das Unsichtbare und Ewige schauen sollen, der andere, dass wir auf das Sichtbare und Zeitliche schauen sollen. Das ist das Problem. Du kannst nicht zwei Richtungen gleichzeitig gehen. Offenbarung 22, ganz am Ende der Bibel. Jesus sagt, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Möge der Herr uns helfen, dass wir unser Lebenswertsystem biblisch beurteilen und für himmlische Schätze leben und für das, was unser Leben mehr und mehr brauchbar für den Herrn macht, als für diese Dinge, die irdisch nur Wert und Wirkung haben. Und das Besitz und Reichtum, das der Herr uns gibt, dass wir das nicht festhalten wie Götze, sondern das als ein Werkzeug betrachten, das wir für ihn einsetzen können. Die ganze Zeit mit Dankbarkeit.